wunderschönen Donnerstagabend um 19 Uhr hier wieder bei Bisschen Anders mit meiner Wenigkeit Florian Gramann und meinem wunderbaren Mitpodcaster
Nikolas Sievert. Wunderschönen guten Abend.
Ja, heute in der 13. Folge von Bisschen Anders haben wir wieder mal einen Film für euch parat. Nico, willst du unseren Hörern verraten, worum es heute geht?
Ja, kann ich machen. Der Film heißt Steig nicht aus.
Ja.
Der Film wird wirklich so geschrieben. Es heißt Steigpunkt, nicht Punkt, aus, Ausrufezeichen.
War es wirklich so? Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Ja doch, nee, das ist wirklich der Filmtitel.
Okay. Da wir alle irgendwie gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, müssen wir ja auch zusehends das alltägliche Fernsehprogramm. Wer guckt heute noch Fernsehen? Keine Ahnung. Egal. Aber trotzdem haben sich wieder mal einige zusammengetan in Deutschland und haben einen Film rausgebracht, der in der ARD lief, auf dem ersten Programm, mit diesem besagten Titel. Und da muss man sich
genau
erst mal fragen, okay, ist das was?
Das ist einiges. Aber vorher, ganz kurzer Sidestep, gleich ganz zu Anfang, Bildungsauftrag.
Ach ja, jetzt wieder deine Fragen. Ich vergaß.
Florian, wir müssen hier uns ans Protokoll halten. Bildungsauftrag, die 13.
Okay.
Glaube ich.
Hau raus. Beim nächsten Mal habe ich
Wer war dabei. Ja, gut, okay, nichts dagegen. Wer war die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat? Da haben wir A, Beate von Stutter.
Okay, ja, sag.
Oder willst du gleich raten?
Weißt ich bin du mir das? Nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Marie Curie ist, die den
Physik-Nobelpreis
bekommen hat.
Genau. Und dann hat sie ihn, glaube ich, 5 Jahre später? Nee.
Was?
6 Jahre später hat sie, glaube ich, noch einen bekommen.
Ach so, noch einen, okay. Also ja. Marie Curie hat das Radium entdeckt im Uran. Leider Gottes ist sie an ihren Untersuchungen auch an den Spätfolgen dann gestorben. Aufgrund der Verstrahlung und dem entwickelnden Krebs. Aber ja, sie hat den Nobelpreis gewonnen, stimmt ja.
Genau, 1903 als allererste Frau hat sie den Nobelpreis verliehen bekommen.
Aber es gibt ja übrigens keinen Nobelpreis für Mathematik. Das ist sehr interessant.
Nicht?
Nee, es gibt nur für Physik, Biologie, Ökonomie,
Chemie
und Literatur, glaube ich.
Und Frieden. Dann gibt es ja noch Frieden.
Genau. Und Mathematik extra nicht, weil der Herr Nobel, und jetzt kommt
Bildungsauftrag.
Der Herr Nobel hatte nämlich eine Freundin oder eine Bekannte, die Mathematikerin war, und über die hatte er sich irgendwie so geärgert, weswegen es für Mathematik keinen Nobelpreis geben durfte.
Nur für geil. Physik. Super.
Ja, und deshalb, schön. Sind alle Mathematiker.
Nehmt diese Unmengen an Geld und gibt das dann den Besten und den Schlauesten, aber nicht den Mathematikern. Nee. Die mag ich.
Genau. Aber stimmt. Hast du noch eine Frage? Oder war es da schon?
Nur die eine,
okay, nein. Alles klar.
Aber dann ich hatte diesmal auch so mit Joker vorbereitet und so.
Ach so.
Aber nächstes Mal gibt es wieder was Schwereres. Irgendwas mit Astrophysik
was, oder so. Das war schwer, hallo? Wer weiß das schon?
Aber, du?
Ja, ich weiß es aus Big Bang. Big Bang Theory. Nein, aber Marie Curie. Auf jeden Fall wichtige Wissenschaftlerin in der Physik. Aber generell auch wichtige Frau, ja. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Du hast ja gesagt, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, das war ja die 11. Folge, schnell, 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 die Leute müssen dranbleiben. Also, wir sprechen heute über Steig nicht aus, eine ARD-Produktion. Und ich hoffe, wir kommen in ein spannendes Gespräch. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wann genau der jetzt veröffentlicht wurde.
Der Film kam 2018 in die Kinos.
Ach so.
Es ist kein TV-Film.
Ah, okay, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Okay. Ich dachte, das wäre wirklich eine TV-Ausstrahlung gewesen.
Nein, nein, der Film kam zuerst in die Kinos und boah, da wäre ich angepisst gewesen.
Okay, das hört sich schon also, nach Kritik an.
Ja, aber das hat mehr was mit deutscher Film und auch Fernsehproduktion zu tun.
Vielleicht nennen wir auch mal diejenigen, die daran beteiligt waren. Einmal die Filmproduzenten, das war ja Babelsberg, ne? Die den
genau, Filmstudio Babelsberg.
In Berlin. Da spielt der Film ja auch, soweit ich das alles in Erinnerung habe.
Mhm.
Genau, und Hauptdarsteller ist ja Wotan Wilke Möhring.
Den zweiten Namen vergesse ich immer.
Ja, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, ob ich ihn richtig ausspreche. Ist ein bekannter Schauspieler, zumindest auf deutscher Ebene, würde ich sagen, ne? Also.
Ja, doch, der hat auch hier einen Tatort mitgespielt, genau. Da kennt man ihn her. Und halt, ja.
Who am I?
Deutscher.
Who am I hat er auch
mitgespielt. Genau, Who am I hat er auch mitgespielt. Den fand ich übrigens gar nicht mal so schlecht, den Film.
Der hat mir auch gefallen. Ich hatte mir erstmal nicht so ganz vorstellen können, dass er, weil er ja schon ein bisschen älter ist, so in dieses Hacking-Ding reinpasst. Aber ich fand, das ist eigentlich ziemlich gut aufgegangen. Hm. Dann kennen vielleicht einige ihn auch schon vor, ich glaube, 2 Jahren kam das raus. Das war eine neue Produktion von einem Dreiteiler der Winnetou-Saga, wo er den Old Shatterhand gespielt hat.
Das habe ich am Rande mitbekommen. Das war aber eine Fernsehproduktion.
Genau, ja. Das war eine Kooperation zwischen ARD und RTL. Das wurde damals in Kroatien aufgenommen. Wie auch die alten Filme, die ursprünglich
apropos
auch.
Apropos RTL, jetzt in der Quarantäne habe ich doch wieder ein bisschen Fernsehen geguckt. Ich, wie viele andere, musste mir Promis unter Palmen antun.
Oh nein.
Das ist wie so ein Autounfall. Ja. Man kann einfach nicht wegsehen, weil das sind wirklich alles furchtbare, furchtbare Menschen.
Es ist. Oh. Ich frage mich halt immer, sind das jetzt C- oder schon E-Promis? Ich kenne da kein Schwein so wirklich. Aber.
Also der eine ist ja irgendwie hier Vizebürgermeister von Hamburg gewesen, den könnte man kennen. Aber ansonsten, nee. Du, überhaupt nix. Und der Typ, die sind alle wirklich so furchtbar. Diese Alkoholikerin, dann diese Schabracke, die sich aufführt, als wäre sie die Königin der Welt.
Darum soll es ja auch gar nicht gehen,
Nikolaus. Boah, ja, komm, okay, lass uns nicht drüber reden. Steig nicht aus.
Steig nicht aus.
Die andere Seite der deutschen Entertainment-Branche.
Okay, vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Geschichte. Ich glaube, ansonsten reden wir ja auch nur um heißen Brei drumherum.
Okay.
Ja. Bevor wir irgendwelche Empfehlungen oder Kritiken äußern vielleicht auch. Ne? Wichtiger Hinweis an dieser Stelle muss ich noch äußern, nämlich, dass wir über diesen Film spoilern werden. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann am besten schlage ich vor, dass ihr euch den Film entweder auf ZDF in der Mediathek anschaut und dann schaltet ihr einfach wieder ein und könnt unseren Podcast weiterhören. Falls ihr nicht an den ganzen Film Interesse habt und ihn wahrscheinlich sowieso nicht sehen werdet, habt ihr die Möglichkeit, dass wir sowieso über den Film referieren werden und euch den Inhalt schildern werden und dementsprechend verpasst ihr dann auch nichts von unserer Kritik.
Ja. Es geht, wie gesagt, um Wotan Wilke Möhring. Der spielt Karl irgendwen, einen Berliner Bauunternehmer.
Mhm, genau.
Einen relativ erfolgreichen. Mhm. Und eines Tages will er seine Kinder zur Schule fahren, nachdem seine Frau den Hochzeitstag von den beiden vergessen hat, will er die beiden halt zur Schule fahren und er bekommt dann einen Anruf von einem Telefon, das ihm nicht gehört, das sich in seinem Wagen befindet und ihm wird gesagt, dass sich unter seinem Sitz eine Bombe befindet und wenn er aussteigt, geht die hoch und bringt ihn und seine Kinder um.
Genau. Und im ersten Moment verstehen die Kinder, die hinten im Wagen sitzen, also auf den Rückbänken, erst noch gar nicht so wirklich, was jetzt los ist. Weil ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, er telefoniert mit Headset. Also das heißt, er hat Kopfhörer im Ohr und die Kinder hinten bekommen das Gespräch mit demjenigen, der anruft, gar nicht mit.
Also sie kriegen nur die Seite von ihrem Vater mit.
Genau, also alles, was der Vater ihnen sagt, quasi. Und das, genau, und das Ganze eskaliert relativ schnell sehr hart, weil er hat ja hohe Forderungen.
Genau, er will irgendwie 760.000 Euro. Irgendwie so? Oder 670.000 Euro?
Ich glaube, es geht ungefähr um eine Summe von 700.000 Euro oder so im Dreh.
Genau, und das will er halt von Wilke Möhrings, also dem Charakter von Wilke Möhrings, von seinem Konto, also sein privates Geld und das Geld der Firma, des Bauunternehmens, für das er arbeitet.
Genau, und er will, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, er fordert wirklich eine ganz exakte Summe. Dieser Mensch weiß, wie viel Karl auf seinem Konto hat, wie viel seine Frau auf dem Konto hat und wie viel die Firma, die er betreibt, an Geld zur Verfügung hat. Und genau diese Summe will er erpressen. Und zwar damit, wie gesagt, dass in seinem Auto eine Bombe platziert ist. Und er, Karl will das dann natürlich überprüfen und fotografiert dann mit seinem eigenen Handy quasi unter sein Lenkrad so ein bisschen, weil man das ja nicht sehen kann, währenddessen man Auto fährt. Genau, und
dann sieht er da halt die Apparatur, die sich da unter seinem Sitz befindet.
Genau.
Ja, und dann ich glaube, er ist noch eine ganze Weile skeptisch, aber wir als Zuschauer bekommen dann ja auch die Bestätigung, dass das halt eine echte Bombe ist, denn etwas später... Das ist noch ziemlich am Anfang des Filmes, wird dann sein Freund und Geschäftskollege zusammen mit seiner, Freundin, die halt auch einen Anruf bekommen haben, in die Luft gejagt.
Genau, also... Genau,
Freundin will dann aussteigen und dann, bumm,
genau,
macht er wahr.
Also es ist dann irgendwie so, dass quasi das Grundproblem ist, er selber verfügt nicht über die kompletten Summen seiner Firma. Das heißt...
Und auch nicht über sein eigenes
Geld. Auch nicht über sein eigenes Geld, weil halt es das Konto seiner Frau ist, wo das meiste Ersparte drauf ist. Er hat auch Geld, aber halt da natürlich nicht so viel. Auf jeden Fall, er verfügt halt nicht über dieses Geld. Und dann beginnt wirklich eine Kette an Telefonaten durch diesen ganzen Film sowieso hindurch. Aber... mit denjenigen aus seiner Firma, die quasi unterschriftsberechtigt sind. Also die müssen quasi eine Unterschrift liefern, bevor man die nächsten 50.000 quasi klar machen kann, sozusagen. Also dass die überwiesen werden an ein Offshore-Konto oder so, das der Erpresser sich angelegt hat. Mhm. Und daraufhin nimmt er natürlich Kontakt zu seinem Freund und Geschäftspartner auf. Und er fährt dann quasi auch zu dem in die Straße, wo der wohnt. Und da sitzen die dann halt auch schon im Auto und haben auch denselben Anruf erhalten. Und die Frau oder Freundin glaubt das halt überhaupt nicht. Ja, und steigt dann aus und dann fliegen die beiden in die Luft. Also der macht...
Genau, aber vorher gibt es ja noch eine wunderbare Interaktion mit so einem stereotypischen Berliner.
Stereotypischen Berliner? War das das mit dem Motorradfahrer, wo das der Freund war? Oder?
Nee. Er steht auch dann auf der Straße und dann fährt da so ein Business-Heini im Anzug an ihm vorbei und kackt ihn total an. Mhm. Und das ist so, also ich kenne einige Berliner, auch jetzt aus dem Studium, Leute, die aus Berlin kommen. Wir sind eigentlich alles total nette Leute. Aber es gibt ja irgendwie dieses Stereotyp, dass Berliner unfreundlich sein dürfen und sich halt wie der letzte Arsch reden dürfen, weil sie aus Berlin kommen. Dieser Typ ist halt wirklich so ein irgendwie stereotypischer Berliner. Ne, der Typ, der ist halt einfach Assi und zwar nur deshalb, weil er aus Berlin kommt.
Ja, er pumpt ihn halt wegen so einem Parkplatz an und der Vater im Auto, wo halt die Kinder auch völlig apathisch sind und so weiter, der fleht halt den an, komm, bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte geben Sie mir diesen Parkplatz. Aber dieser Typ ist einfach ultra angepisst und ja, ist ziemlich stereotypisch, das stimmt schon.
Autofahrer sind scheiße. Egal ob im echten Leben oder im Film oder in irgendwas, Autofahrer sind scheiße.
Hey, ich fahre auch manchmal Auto. Nein, aber wie gesagt, auf jeden Fall, also nachdem dann sein Geschäftspartner und seine Freundin tot sind, weiß er auf jeden Fall, der Typ macht ernst. Mhm. Und das ist alles kein Fake, weil er ja schon öfters mal bedroht worden ist aufgrund anderer Projekte. Mhm. Ja, und dann geht das Ganze los, ne? Also dann beginnt eigentlich die Katastrophe, weil was ist, genau, während dieser Explosion des anderen Autos, wo sie quasi daneben standen, passiert?
Ja, wir bekommen jetzt auch plottechnisch die Daumenschrauben an, denn aus irgendeinem Grund hat es ein Metallsplitter vom anderen Auto geschafft, in das Bein des Jungen reinzukommen. Und der hat dann halt wirklich so eine große Metallscherbe im Bein und die müssen sie halt rausziehen und jetzt blutet er halt. Und ja, er darf das Auto halt nicht verlassen, weil sonst die Karre halt in Luft sprengt. In Luft fliegt.
Genau.
Ich habe keine Ahnung, wie diese Metallscherbe durch das in das Bein reingekommen ist.
Das ist mir auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht so genau, wie das passiert ist. Man sieht es de facto nicht.
Ich meine, das muss ja dann irgendwie durchs Fenster durchgeflogen sein, durchs offene Vorderfenster. Oder ist das durch die Tür durchgeflogen, aber da ist halt auch kein Loch drin.
Ja, oder halt durchs Hinterfenster bei dem Jungen. Aber dann hätte ich halt erwartet, dass das die Fenster Scheibe kaputt von dem Jungen. Müssen. Ja, genau, das hab ich jetzt so nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass das Fenster von dem Jungen vorher aufgewesen ist. Also wo es dann hätte reinfliegen können. Es ist, okay, diese Szene ist ein bisschen merkwürdig. Lassen wir das erstmal so stehen. Entscheidend ist, der Junge verblutet quasi. Mhm. Ne?
Und also, dann fragt er, Papa, kann ich irgendwann wieder ganz normal Fußball spielen? Oh, halt die Klappe.
Das klingt ziemlich sarkastisch.
Oh ja, ich.
Okay, ich fand, kommen wir dazu später. Ah,
okay.
Okay. Also, wie gesagt, die Situation
so viel, eskaliert. Ich fand die Frage in dem Moment sehr blöd angebracht.
Ja, aber sagt er das nicht erst später?
Generell, ich fand die Fragen, also ich fand den Text von dem Jungen ehrlich gesagt immer ziemlich okay.
Ja, okay, von dem Jungen sei mal dahingestellt, aber ich fand, die Tochter hat das eigentlich ziemlich überzeugend gespielt.
Oh ja, definitiv. Also, das ist wirklich eine der großen.
Wobei sie ja auch ein bisschen älter
war. Genau, also, als der Junge. Kinderschauspieler sind halt noch Kinder, die sind halt jetzt noch nicht super Schauspielprofis und so. Das muss man auch berücksichtigen. Aber ich finde, der Dialog von Kindern in Filmen, die dann halt auch von jungen Schauspielern gemacht wurden, ist halt immer. Ja, okay. Ob der das in der Situation jetzt wirklich so sagen würde, machen wir weiter.
Genau. Das Krasse ist, er kann seinen Sohn nicht zum Krankenhaus bringen. Der Erpresser verbietet es ihm. Er soll im Auto bleiben. Mhm. Jeder soll im Auto bleiben. Und das bedeutet, er macht sich jetzt wirklich dran, alles Geld irgendwie an Land zu ziehen. Mhm. Das heißt, er versucht, seine Frau mehrere Male zu erreichen, was nicht klappt, weil wie wir später erfahren werden, soll ich das schon spoilern jetzt?
Ja klar, die hat einen anderen Stecher.
Genau, die hat eine Affäre laufen mit einem Jungen, mit einem Vater von einer.
Welcher übrigens Freundin, auch ein richtiges Arschloch ist.
Ja, also ich finde, man bekommt nicht besonders viel
nee, also mit von dem Das Typen, Einzige, aber was man von ihm halt mitbekommt, ist, er ist halt irgendwie eine Schul. Die haben mich halt irgendwie am Elternabend kennengelernt und er hat dann später noch einigen Polizisten erzählt, dass unser Hauptcharakter Spielschulden hat und spielsüchtig ist, was halt einfach erstunken und erlogen ist.
Also schon. Wobei, nein, der Hauptcharakter hat keine Spielschulden.
Nee, aber
der Bruder.
Der Bruder hat Probleme mit einem Hotel und keine Spielschulden. Aber dieser Typ, dieser Anwalt erzählt das halt dann später dem Polizisten.
Ah ja. Also da geht einiges noch drunter und drüber. Auf jeden Fall, er ruft dann halt alle seine Kollegen an, währenddessen er im anderen Ohr quasi immer den Erpresser hat und versucht dann quasi diese fast 700.000 Euro irgendwie zusammenzukratzen. Und es ist wirklich, also wahrscheinlich ziemlich unrealistisch, aber es ist halt schon krass, wie sehr seine Vertragspartner ihm vertrauen. Und dann schon erstmal auf alle seine Dinge, die er quasi fordert, eingehen. Also die Sekretärin geht dann zur Bank für ihn, weil die ist vollmachtsberechtigt, also die darf da irgendwelche Unterschriften leisten, dass quasi das Geld da abgehoben werden darf. Aber nur in seinem Auftrag.
Also er muss wirklich, also er steht ja da in der Verantwortung.
Genau, er musste ja, er musste dann per Telefon ihr den Auftrag erteilen, genau. So, ne? Und dann geht das dann noch weiter. Dieser, aber das ist wirklich ein Pisser, das ist dieser Geschäftsführer, den man immer nur am Telefon hört. Dieser eine, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwas mit
ich
R.
Ich glaube, nee, wird sein Name einmal genannt überhaupt?
Ja, das stand nur auf der Telefonanzeige. Ja. Wie gesagt,
habe ich weiß auch nicht mehr genau, im Kopf. Aber ja, man, viele, also die sehr viele Charaktere sind halt einfach nur übers Telefon vertreten. Genau. Das stimmt schon. Ja, ja.
Also man hört halt quasi den, der auch im Büro ist und eigentlich soll er auch ins Büro. Er lügt dann aber erstmal und sagt, ja, der Sohn hatte einen Unfall in der Schule und den musste ich jetzt ins Krankenhaus bringen, deswegen kann ich nicht zu euch kommen, aber es gibt ein einmaliges Angebot, ihr müsst jetzt darauf eingehen, das gilt nur bis 12, los, unterschreibt das, damit die nächsten 50.000 klar werden. Und dann hackelt er sich da quasi durch alle möglichen Telefonate durch und es ist wirklich ziemlich verrückt und abgedreht auch ein Stück weit, ne?
Ich muss ja sagen, ich finde ja den Plan von dem vermeintlichen Geiselnehmer ist ziemlich konstruiert. Also da muss schon eine ganze Menge sehr glücklich zusammenlaufen, dass das alles so abläuft, wie er sich's vorgestellt hat. Allein davon, also, dass er halt früher kommt und die Kinder mitnimmt, bis dazu, dass sein Telefon halt einfach vollgeladen ist.
Die Sache ist halt, also ja, es gibt so viele Dinge, also allein dieses ganze banktechnische Kram, da würden sich also Leute, die in Banken arbeiten, die würden sich die Haare raufen. Das würde definitiv niemals so ablaufen.
Also
weil meistens
sind
müssen
jetzt seit
da immer
so und so viele Jahren bei uns und auf einmal machen sie diese komische Geldbewegung, auch mehr als eine, innerhalb von wenigen Stunden. wir frieren das alles jetzt erstmal ein und sie kommen dann irgendwann mal mit allen Papieren zu uns und dann können wir das besprechen. So würde es ja eigentlich ablaufen.
Genau, also die Sache ist halt, auch in der Realität ist es ja auch bei ganz vielen privaten Nutzern, dass ganz viel gar nicht online abläuft und auch gar nicht, also man muss immer meistens persönlich erscheinen und quasi häufig auch vor diesen Leuten die Unterschrift leisten.
Ja gut, aber das ist ja auch...
Digital läuft da ganz
das ist aber
viel
auch kein,
und doch gar nicht.
Er macht das aber auch nicht privat.
Aufgrund der Sicherheitssachen. Ja, das stimmt.
Das er
stimmt.
Macht das ja über, wirklich über so ein Bauunternehmen. Also da wird wahrscheinlich schon einiges
eingerichtet sein.
Ja. Also dann naja, für sein eigenes Geld muss er dann wirklich seine Frau kontaktieren. Mhm. Was er dann auch noch hinbekommt. Und die gehen halt dann zur Bank und holt das Geld. Also die macht das ja schon
genau.
Persönlich.
Aber er ist halt so hektisch drauf, weil hinten sein Junge blutet und so weiter. Mhm. Er hat mega die Panik, dass alles schief läuft. Er ist völlig fertig. Und es ist dann halt so, dass die Mutter ahnt halt schon was. Und dann kommt halt diese Affäre ins Spiel, der irgendwie auch noch Jurist ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist auch wieder so ein Klischee. Auf jeden Fall, der ist dann da auch bei der Bank und kriegt quasi mit, wie er da mit den Kindern im Auto sitzt. Und denkt dann sich irgendwie seinen Teil und behauptet dann irgendwelchen Unsinn über ihn und dass er quasi seine Frau erpressen will. Mhm. Und das sagt er dann der Polizei.
Genau.
Und in dem Moment verliert er, also der Vater, Karl, der Hauptprotagonist, verliert völlig die Kontrolle, weil sich die Polizei jetzt auch einschaltet, weil er auch irgendwie quasi wie ein Verrückter durch die Stadt fährt.
Genau, und er wird ja dann von der Polizei, glaube ich, am Alexanderplatz.
Ja,
wird er dann festgesetzt?
Ja, genau.
Und dann kommt der beste Charakter im ganzen Film rein.
No.
Meine Güte, ey.
Ich finde, es wird in dem Moment, wo die auf diesem Alexanderplatz sind,
ein ganz anderer
wird so
Film.
Richtig deutsch. Weißt du, so richtig wieder so. Erst war es so ein Ding, Mann, das ist fast wie so ein amerikanischer Blockbuster.
Weißt du, warum du weißt du, warum du den Gedanken hast?
Haus raus.
Kennst du den Film Speed?
Ja, genau.
Mit Keanu Reeves,
mir die ganze
1994.
Zeit, ja.
Mit dem genau Bus, wo Sprengstoff drin ist.
Ja, genau der. Den hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf.
Also irgendwie, Es ist schon irgendwie wie ein Schuh dem anderen.
Ja, also für all diejenigen, die nicht, also wer das nicht weiß, weiß ich auch nicht, der hat ein bisschen was verpasst.
Ja, man kann nicht jeden Film geguckt haben.
Aber nein, aber Speed, ja, wie du schon gesagt hast, ne, wann kam der raus? 94, sehr bekannter Film, wo quasi ein Bus erpresst wird, ne? Und der darf dann nicht unter 80 Meilen kommen.
50 Meilen. Weiß.
Ach, 50 Meilen.
50 okay. Meilen, 50 Miles per Hour.
Genau, und wenn er da runterkommt, explodiert quasi die Bombe. Genau. Und im ersten Drittel des Films, also jetzt von Steigt nicht aus, hat man quasi die ganze Zeit den Eindruck, okay, das ist so ein Ding, das ist so ein Film. So in dieser Machart ist das. Und quasi die Filmemacher haben sich gedacht, okay, Speed hat funktioniert, wir machen das jetzt auf neu und...
Aber wir geben den ganzen deutschen Twist.
Genau.
Das heißt, wir nehmen uns die deutsche Hauptstadt Berlin und jeder unserer Figuren ist irgendwie ein gut betuchter Deutscher. Bauunternehmer, Frau von einem Bauunternehmer, Jurist.
Jurist, ja genau. Und irgendwelche Leute mit Anzügen. Aber bevor wir weiter abhaden, die sind da jetzt auf dem Alexanderplatz und es wird urdeutsch.
Genau.
Warum wird es so deutsch?
Jetzt rückt die ganze Staffelei an. Da gibt es übrigens eine sehr coole Sequenz. Aber ist dir aufgefallen, dass der Polizeischriftzug auf dem Fahrzeug des Bombenräumungskommandos spiegelverkehrt ist?
Boah, Detail. Nee.
Ist mir sofort aufgefallen. Ich dachte, ach, cool, da ist ihnen irgendwie Footage ausgegangen. Da haben sie einfach den Shot umgedreht, damit er einfach cinematografisch besser passt. Aber nee, da steht da wirklich einfach spiegelverkehrt drauf.
Ich fand diese Bombenfahrzeuge, also vom Kampfmittelräumdienst sowieso so ein bisschen skurril. Also die sahen jetzt nicht so aus, als ob die irgendwie.
Ja, die sahen irgendwie getüftelt aus. Aber.
Ja, irgendwie.
Egal, auf jeden Fall. Das Bombenräumungskommando kommt an und Hanna Herzsprung steigt aus. Und meine Güte, das ist wirklich die beste Schauspielerin in dem ganzen Film. Ich hätte gern einfach einen Film nur mit hier Hanna Herzsprung als Bombenräumungsfrau Polizistin.
Okay. Es kommt dann dazu, dass der Typ, der quasi die ganze Staffelei angeführt hat, sich mit der so ein Clash, also so ein typisches, ich bin jetzt hier der Boss und leite die Ermittlungen. Ja,
alle tun, was ich sage. So. Also sie sind genau. Die Spezialisten, die eigentlich für solche Situationen trainiert sind und dass da die Profis sind und ihr unter Stress richtig agieren könnt, aber nee, ich bin jetzt hier der große Oberstuffi. Ich sag jetzt, während ihr da hingeht, lasse ich Scharfschützen aufmarschieren, dass euer Job auch möglichst doll in die Hose geht.
Oh, ja, was ein Stoffel, genau, ey. Genau so ein Ding läuft da ab. Also so richtig typisch, zwei Anführer streiten sich, wer jetzt diese Ermittlungen da leiten soll, wer quasi diese ganze Aktion regeln soll. Und die Frau fährt einen entspannteren Weg, wenn man das jetzt einfach mal so ganz leicht beschreiben will. Und dieser Typ, der quasi das andere Kommando halt angeführt hatte, er ist halt irgendwie voll auf Konfrontation und will quasi den Karl.
Das heißt entspannteren Weg. Sie ist einfach in dieser Stresssituation ist sie einfach cool und sie weiß halt, wie sie sich am besten in so einer Situation verhält. Sie geht ja davon aus, dass Karl suizidal gefährdet ist und versucht halt, die Situation zu entschärfen. Und auch, oh mein Gott, wirklich Hanna Herzsprung, so eine gute Schauspielerin, wie sie halt spielt, dass sie einfach dahinter kommt, was da eigentlich los ist. Das fand ich so gut. Ja. Auch die Sequenz, wo sie zum ersten Mal auftaucht und quasi so eine Lage, sich einen Überblick über die Situation verschafft. Ist ihr aufgefallen, dass das ein One-Shot ist? Boah, da ist nicht ein Schnitt drin.
Als
sie ankommt. Aus dem Wagen rausgeht, auf dem Platz zu, an den Polizisten vorbei, mit einigen Leuten spricht und dann halt bis zu dem Kommissar dahin geht. Das ist ein One-Shot. Die gehen da durch die Wagen durch und durch die Leute durch. Ja, das drehen sich um sie rum. Das ist alles in einem Take ohne Schnitt.
Ah, okay. Hatte ich nicht mehr so genau vor Augen. Ja, aber stimmt. Weil ich hatte nur noch vor Augen. Okay, dann kommt der Cut und dann sieht man sie ja später dann in dieser Bombenschutz, Anzug.
Genau, da ist dann der One-Taker vorbei.
Genau, also da, da wechselt das
dann. Merkt,
und sie nimmt dann,
was? Man merkt halt richtig, dass der Film da irgendwie auch rein von der Cinematografie eine andere Schiene auffährt. Also wir sind jetzt halt im zweiten Akt. Der Film fühlt sich jetzt einfach zu Teilen anders an. Also man, ja, du hast ja schon angesprochen, so erster Teil, zweiter Teil. Also der Film ist irgendwie so in, wirklich in so zwei, vielleicht drei Teile
aufgesplittet. Genau, ich würde ungefähr so drei Akte aufteilen, wobei das letzte ist vielleicht noch das abschließende Finale, so ein bisschen.
Das fand ich übrigens weird. Das fand ich komisch. Aber kommen wir noch zu.
Auf jeden Fall, sie nimmt Kontakt zu den Leuten, die jetzt im Fahrzeug sitzen. Also das heißt zum Vater und natürlich auch zu den Kindern. Und natürlich ist es das Anliegen der Polizei, auch den Sohn erstmal aus dem Auto rauszukriegen, weil der ist ja verletzt. Und
naja,
der Vater will auch eigentlich, genau, also der Vater will auch eigentlich, dass er rausgeht, aber der Erpresser verbietet es ihm. Ja, also es geht so ein bisschen hin und her und sie wissen sich nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Und das Krasse ist halt, in dem Moment, der Erpresser beobachtet die ganze Situation.
Genau, wie zum Teufel beobachtet er die?
Ja, das ich meine, ist auch so
ein bisschen, der Typ ist ja, das
wird nie erklärt. Also
ich greife jetzt ein bisschen vor, aber der Typ ist eigentlich nicht so der super aufgeklärte irgendwie Spion-Computer-Hacker-Typ. Der ist eigentlich auch so ein Stoffel. Aber irgendwie, okay, ja, gut, Telefon und Bombe, okay, das traue ich dem noch zu. Aber jetzt, wie hat der da bitte ein Auge auf die? Wie macht er das? Auch wirklich also, vom ganzen Film her.
Naja, also einmal hat er ja einen Tracker, ne? Also das heißt, er weiß immer, wo das Auto gerade ist, in der Stadt.
Genau,
ja, aber ein GPS-Tracker, er beobachtet die Situation auf dem Alexanderplatz.
Da ist er ja live, so genau. Da ist er live vor Ort.
Genau, aber trotzdem hat man im ersten Moment nicht das Gefühl, dass er live vor Ort ist. Und man fragt sich halt, also vielleicht schon live vor Ort. Also, keine Ahnung, wo ist dieser Typ? Ich weiß es auch nicht.
Ich fand den Reveal von dem auch ein bisschen komisch. Der kommt ja dann einfach an. Also, die haben die Kinder dann rausgeholt. Hätte man sich
vielleicht auch einen anderen Schauspieler aussuchen können.
Ja, also sie haben die Kinder dann rausgeholt. Es stellt sich raus, die hinteren Sitze sind gar nicht vermint.
Ja, also da sind keine Bomben drunter.
Genau, das ist irgendwie nur die bei den vorderen
Sitzen. Die Kinder können aufstehen.
Genau. Und das heißt, sie können dann halt den Jungen rausholen. Der hat mittlerweile auch das Bewusstsein halt komplett verloren, einfach wegen Blutverlust und hast du nicht gesehen.
Und genau, also die Helfer holen den Jungen dann raus.
Genau.
Aber jetzt kommt es halt zu diesem dämlichen Ding, ne? Zwei Kommissare wollen irgendwie die Ermittlungen leiten und die eine, also du kennst den Namen der Schauspielerin, ich vergesse den leider.
Hanna Herzsprung, so eine gute Schauspielerin. Genau.
Die hat gesagt, ich leite das jetzt. Mhm. So, sie ist da vor Ort und also sie ist direkt am Wagen und parallel dazu macht dieser andere Polizist einfach mit der Frau oder mit der Mutter von den Kindern und ne,
ja, Ehefrau, da gibt dir dann so einen Text so, ey, aber es ist alles gut, wenn du jetzt aufhörst, wird alles toll, ich vergebe dir.
Und parallel dazu bemerkt halt die Tochter, okay, der lässt hier Scharfschützen auflaufen. Mhm. Also die Sache ist, man kriegt als Zuschauer mit, die Polizei hat gar keinen Plan, was da abläuft. Und alle ihre Informationen sind so gut wie falsch über die Lage, auch über ihn selbst, also über Karl.
Ja. Die Informationen haben sie ja alle von diesem Drecksanwalt bekommen, der da seine Frau
ausspannt.
Seine Frau ausspannt, was mir übrigens völlig egal ist. Ich finde die ehrlich gesagt, ich finde auch den Karl, das ist ehrlich gesagt ein ganz schönes Arschloch. Oder also ich habe einfach mit dem keinen.
Den Karl.
Das nehme ich zurück. Mit dem Arschloch nehme ich zurück. Aber ich habe zu dem einfach keine Sympathie aufgebaut.
Wirklich nicht?
Nee. Und ich, also, generell ich fand, zu den meisten Figuren habe ich einfach überhaupt keine Sympathie aufgebaut. Auch zu dem, zu der Tochter nicht, obwohl die war noch ziemlich gute Schauspielerin. Ich fand einfach die schauspielerische Leistung, die da Wotan Wilke Möhring abgeliefert hat, die hat mich einfach nicht. Die hat mich nicht total gecatcht, nee.
Also mir geht es da ein bisschen anders. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Man bekommt auch noch mehr über den Hintergrund von Karl dann irgendwann heraus. Und also ich fand schon, er kommt immer wieder an diese Punkte, wo er nicht mehr weiter weiß, wo er völlig verzweifelt ist, auch natürlich weint, sehr emotional ist. Und an bestimmten Stellen nimmt mich das schon mit. Also,
ja, für mich hat
ist
das
so eine Sache für sich. Also, die ganz interessant ist, vielleicht um das kurz zu erwähnen, bevor du darauf eingehst.
Ja.
Ich hatte ein Interview, vielleicht hast du das auch gesehen, von ihm gehört. Und da hatte er halt gesagt, dass sie diesen Dreh natürlich über mehrere Tage staffeln mussten, ist ja klar. Aber dass sie nur aufgrund der Kinder, die dürfen halt drehtechnisch nicht so lange drehen.
Ja, also, wenn du mit Kindern reden willst, musst du ganz viele Auflagen erfüllen. Und ich glaube, du darfst auch nur 4 Stunden pro Tag drehen. Dann,
genau, und das ist so ein bisschen, er hat sogar erzählt, dass sie teilweise mit Puppen gedreht haben, damit quasi die Dreharbeiten weiterlaufen konnten. Ist mir nur an einer Miniszene, glaube ich, aufgefallen, aber auch nur ganz kurz.
Überhaupt nicht.
Also, das heißt, er musste immer wieder diese Emotionalität aufbauen. Ich glaube, das irgendwie über so einen langen Tag, also über mehrere Wochen und Tage zu schaffen, ist schon nicht einfach. Schon eine Herausforderung, auch als Schauspieler, der schon einiges auf dem Kerbholz hat.
Also, wie gesagt, ist eigentlich ein guter Schauspieler, der Wotan Wilke Möhring. Aber wie gesagt, ich hatte halt einfach das Gefühl, dass diese ganze emotionale Schauspielerei, die er da gemacht hat, das war für mich, für mich hat sich das angefühlt wie so Tatort-Seifenschmieren-Dramatik.
Okay, ich glaube, das ist nochmal dieses Deutsch-Ding, was ich auch
genau, so auch in dem Film gelesen habe. Genau, sind mir halt wieder total viele Sachen aufgefallen, die mir einfach an deutschen Produktionen auffallen, die, glaube ich, vielen Leuten auffallen und die auch vielen Leuten sauer aufstoßen. Das fängt damit an, dass alles total grau ist. Also wollen wir noch
ja, kurz das Ende der Geschichte
erzählen? Machen wir erstmal fertig. Also
machen wir noch ganz kurz zu
Ende. Die Kinder kommen raus, da waren wir, die Polizisten kriegen sich in die Haare und der
Typ taucht dann auf. Genau, die Tochter rettet ihn aber.
Genau, sie bemerkt die Scharfschützen und sagt dann, nee, ich lasse sie nicht in Ruhe, die Leute vertrauen ihr nicht, ich bleib hier, und sie springt dann vorne auf den Beifahrersitz, wo der dann auch vermint ist. Und dann ziehen sich die Leute alle erstmal zurück. Und die beiden, also hier der Kommissar und die Bombenspezialisten-Listin, kriegen sich erstmal in die Haare.
Genau, und danach übernimmt dann der Typ das Kommando und will das auf seine Art regeln. Ist auch wieder so ein typisches Klischee.
Während die beiden Polizisten sich halt bekämpfen, taucht halt unser Geiselnehmer auf.
Der sich als Bruder ausgibt von Karl,
genau,
und behauptet, und
dass das keiner gecheckt hat, dass er das nicht ist, weil sein Bruder ist in Thailand. Es gibt ja dann, die Szene ist halt sehr kurz, er sagt halt, yo, ich habe euch in der Hand, ich habe halt auch noch einen Timer drinne, ne, also hier, ihr macht jetzt weiter und holt mir mein Geld.
Also das Krasse ist in dem Moment, der Typ wird nach vorne geschickt zum Auto, genau, um mit Karl als Bruder beruhigend auf ihn einzusprechen.
Genau.
Dann kappt der Typ plötzlich die Verbindung.
Genau. Er reißt sein Mikrofon ab
und Mikro macht es kaputt. Mikro ab, tritt drauf. So, und da sagen die nicht, ja, lasst weiterlaufen. Also da sagen die nicht, stopp, halt, wir müssen das hier unterbrechen, sondern nein, wir lassen weiterlaufen. Okay, gut, wir lassen weiterlaufen.
Auf jeden Fall, der sagt halt, ich will den Rest meines Geldes, und dann verdünnisiert er sich im Grunde wieder. Ist im Grunde eine ganz kurze Szene.
Ja,
und er zeigt dann halt noch, nee, ich
hab
hier noch
ich
hab halt noch hier den Zeitzünder, also ich kann euch auch so noch in die Luft sprengen.
Genau, also da gibt's dann noch so eine extra Bombe. Also er hat da alles irgendwie vorgesorgt. Ja. So. Aber man erfährt da zum allerersten Mal so ein bisschen was von seinen Motiven. Also warum macht er das und was ist das überhaupt für ein Typ? Und erstmal, wie du schon gemeint hast vorhin, gefühlt ist das ein 0815-Typ. Also wie ist der bitte so schlau, diese Bomben da alles zu legen, diese Tracker zu installieren, allein auch diese ganzen Daten von den Banken. Das hat doch
wahrscheinlich eine
Einbruchssicherung. Genau. Dass das irgendwie keiner gemerkt hat. Vor allem, eigentlich gab es da ja auch eine Garage. Stand das Auto nicht ursprünglich? Ich weiß es nicht, egal.
Auf jeden Fall ist irgendwie total viel konstruiert.
Da ist so ein paar Sachen, die nicht wirklich so richtig aufgehen.
Nee,
aber der Typ ist mit jemandem verwandt, oder dessen Freundin war das ja irgendwie. Und die hat
in einer
anderen... Seine Frau? Ich weiß es nicht mehr. Also, In einer anderen Stadt hat eine Frau gewohnt, die in einem Bauprojekt von dem Karl sozusagen involviert war und sollte da ausziehen aus dem Haus, damit das Haus neu renoviert werden durfte. Und es ist wohl so, bei diesen Baufirmen irgendwann, wenn bestimmte Mieter nicht raus wollen, dann gibt es Firmen, die man dazu beauftragt, dass die Mieter verschwinden. Und das sind dann sowas in der Art wie Kassounternehmen und sowas.
Knochenbrecher.
Also schon harte Leute, die dann halt auftreten und die Leute da rausschmeißen quasi. Und
das finde ich übrigens auch ein Arschlochverhalten.
Ist ja auf jeden Fall allein, also so eine Firma zu haben, die sowas macht. Auf jeden Fall, das ist dann auch in einer Katastrophe gemündet, weil die Frau, die raus sollte, hat dann Suizid begangen.
Ja, ist aus dem Fenster gesprungen.
Das ist, genau, das ist quasi der Grund für diesen Mann, den Karl zu erpressen. Die Firma zu erpressen, die seine Frau in den Tod getrieben hat. Quasi.
Wird gesagt, wie lange das her ist?
Frag mich eins. Aber ich glaube, es ist so höchstens 2-3 Jahre her, würde ich sagen.
Weil das war auch so eine Info, okay, wann ist das jetzt passiert? Ist das jetzt irgendwie seit kurzem oder langer Hand hat er das geplant? War für mich ein bisschen unklar.
Genau, das ist auch so ein Ding, was nicht so komplett aufgeht. Aber gehen wir erstmal weiter. Okay, er sagt halt, ich will weiter mein Geld. Die Situation hat sich in der Sicht entspannt, dass der Sohn raus ist und natürlich medizinisch versorgt wird. Der ist jetzt auch bei der Mutter und so weiter. Also da kann man zumindest sagen, okay, ein kleiner Erfolg ist erreicht, aber er ist immer noch am Drücker. Und dann, wie geht denn das dann eigentlich weiter?
Naja, der Typ verdünnisiert.
Er flieht ja dann wirklich,
der
ne?
Der Typ verdünnisiert sich dann und unser Hauptcharakter, also Karl, der muss dann halt irgendwie weg. Also der setzt dann zurück, die Autos.
Schiebt die Autos beiseite.
Schiebt die Autos beiseite, fährt da einmal in die Barrage, in irgendeine Absperrung rein, gibt dann Gas und wird dann auf dem Rausweg dann nochmal von einem der Scharfschützen an der Schulter getroffen. Und damit begeben wir uns dann quasi in den letzten Akt des Filmes. Hatte ich so das Gefühl.
Ja. Hatte ich auch das Gefühl. Also da musste irgendwie wieder die Geschwindigkeit aufgenommen worden, die rausgenommen wurde. Jetzt muss es nochmal zur Sache gehen.
Wir kriegen ja nochmal mit Hannah Herzsprung eine kurze Szene, wo sie eigentlich. Also wie gesagt, ich finde jede Szene mit Hannah Herzsprung, die ist einfach, die spielt so eine kompetente Polizistin.
Die ist halt in dem Moment die halt den Durchblick bekommt.
Also wirklich,
ne?
Das
also
war
sie hat halt die Rolle, die quasi dann den Durchblick hat.
Also das war wirklich die Rolle, die mir abläuft. Am besten in diesem Film gefallen hat, sage ich jetzt nochmal.
Okay.
Es kriegt halt raus, okay, der Typ hat uns der Anwalt hat uns angelogen, okay, das war gar nicht sein Bruder, der ist nämlich irgendwo in Thailand und das kann alles so gar nicht stimmen. Und sie hat da halt diesen Klickmoment, okay, der wird halt festgenommen, der macht das nicht freiwillig.
Genau. Und sie checkt dann sofort den Typen, die sie da hingeschickt haben, das ist eigentlich der Erpresser.
Genau.
Und dann wollen sie ihn natürlich sofort festsetzen, aber der ist natürlich schon
der
wieder
ist
irgendwo
schon,
weg.
Der hat sich
und
schon wieder verdünnisiert. Das
sind 1000 Polizisten und kein Schwein achtet darauf.
Es
hätte ja auch sein können, dass sie den Bruder noch später noch mal bräuchten oder so für ein weiteres Gespräch. Oder nix, keiner denkt daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall, okay, also das Ganze geht weiter. Er soll dann weiter noch das Geld besorgen. Und mittlerweile hat natürlich
Soll er nicht mehr. Er wird doch dann ziemlich direkt zu diesem aktuellen Bauprojekt gelotst.
Ja, aber er sollte doch schon noch Geld besorgen, oder nicht? Also ich möchte nur noch auf einen kleinen Punkt hinaus, der mich ziemlich genervt oder geärgert hat. Also die Firma, bei der Karl arbeitet, hat natürlich mittlerweile auch mitgekriegt, was da läuft.
Und haben ihn sofort
hat dann halt
gefeuert.
Gesagt, ja genau, ja, wir schalten unsere Anwälte ein. Und du hast unsere, und das fand ich so, wieder auch so, das hat mich so angekotzt. Du hast unsere vollste Unterstützung, aber wir können dir jetzt nicht helfen. Was labert dieser Typ am Telefon von wegen vollste Unterstützung, wir können dir nicht helfen? Der Sohn hinten verblutet, die Tochter ist völlig in Panik, die sitzen auf so einer Bombe und die labern da irgendwas von vollster Unterstützung. Mega der Scheiß, die haben den gekündigt, wollen den anklagen quasi, wollen den verklagen.
Wahrscheinlich auch noch mit Hilfe des Anwalts, der jetzt mit seiner Frau schläft.
Genau.
Wäre und, ja noch das Sahnehäubchen.
Genau. Und haben quasi die Telefonate aufgenommen und ihn sozusagen erpresst. Und da finde ich den Moment cool, wo er dann gegenüber seinem Chef, und das ist auch in diesem letzten
Drittel, ich habe all eure Unterschriften, umdreht. Alle Telefonate sind aufgezeichnet, alle Banktransaktionen sind aufgezeichnet, ihr habt mit einem Terroristen zusammengearbeitet, ihr seid auch am Arsch.
Genau, also quasi, es ging ja, also das ist auch sehr interessant, er lockt ja auch den Leuten das Geld aus der Tasche, weil er sagt, okay,
er hat da super,
das ist so ein bisschen anrüchig, aber wir müssen da quasi einen bestechen. Und dann lassen sich die meisten Leute darauf ein, also willentlich quasi Bestechungsgeld zu zahlen. Und das ist echt der Hammer. Aber gut, also letztes Drittel. Er wird dann zu seinem Bauprojekt
geführt. Irgendwie das aktuelle Projekt der Firma, genau. Und da sind halt Leute am Protestieren.
Genau, und dann kommt natürlich die Polizei und die Demonstranten checken das natürlich nicht. Ja, und er fährt dann quasi durch die Menge durch.
Und dann irgendwie.
Und da steht dann auch der Erpresser.
Genau, der fährt halt dann irgendwie an dem Ding vorbei, auf so einen Steg von, was ist denn das dann für ein Fluss? Weser?
Nee. Oh, nein, um Gottes Willen nicht die Weser, die läuft durch Bremen. Oh Gott, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Sorry für alle Berliner.
Themse? Nee, Grüße, die ist in London.
Grüße gehen raus. Oh Mann, ich.
Also sie sind auf jeden Fall am Wasser. Egal. Namen sind schon drauf.
Ich krieg's auch nicht mehr auf die Pfanne.
Und dann kommt er natürlich auf die super Idee, okay, ich kann meine Tochter retten, ich drück einfach ihren Sitz runter, damit die Bombe nicht hochgeht.
Und das ist auch so ein Ding, was im Nachhinein völliger Quark ist.
Ja.
Weil dann hätte er selber auch längst aussteigen können.
Ja.
So.
Also wir hätten einfach eine platte Steine irgendwie und ihm unterm Arsch schieben können oder so.
Ja, so. Also irgendwie. Aber gut, das erfährt er halt erst relativ am Ende. Genau. Aber gut, sei mal dahingestellt.
Also, also Tochter kommt noch raus.
Als letztes,
Polizei ist momentan, Polizei kommt momentan nicht durch die Demonstranten durch.
Aber sie sind da und die Frau hat's ja, also die Kommissarin hat's gecheckt.
Genau.
Und sie sind denen quasi richtig nah auf den Fersen. Ne?
Genau. Und dann taucht der Typ nochmal auf, der Geiselnehmer, und setzt sich mit ihm quasi in den Wagen rein. Hat seinen Daumen auf dem Auslöser, auf dem Ferngesteuerten-Auslöser.
Genau, und er will wirklich bis zum Letzten gehen. Also Karl soll quasi sterben.
Und er auch und, mit. Also er setzt sich da ja rein, er hat keine, also er weiß, dass er da auch nicht mehr lebend rauskommt.
Genau, und er sagt dann, ja, das Geld geht alles dann an meinen Sohn, das ist alles schon geregelt. Also, der hat auch ein Kind oder so. Und das ist halt auch der Hammer für den Karl, weil er hat ja selber Kinder und es ist ja immer so ein Ding, ne? Quasi Eltern erpressen Eltern, das ist schon ziemlich der Hammer, ne? Für ihn dann auch, aber Kleinigkeit. Ja. Das Ende vom Lied ist.
Sie fahren ins Wasser und aus irgendeinem Grund gehen die Bomben nie hoch.
Doch, die gehen dann hoch.
Ja? Also, sie fahren los, sie knallen ins Wasser, werden da durchgeschüttelt und irgendwie durch dieses ganze Durchschütteln haben sie es geschafft, mit ihrem Arsch bombenfest auf den Sitzen zu bleiben. Ein Hoch auf Sicherheitsgurte. Und dann unter Wasser schiebt er dann irgendwie eine Sitzerhöhung, so ein Kindersitz irgendwie unter das Lenkrad und den Sitz, damit die Bombe immer noch nicht hochgeht, und schafft es dann irgendwie rauszuschwimmen. Und dann macht er den Typ vorher noch mit dem Gurt im Auto fest.
Ja.
Auch übrigens richtiger Kavalier-Move. Aber
hey. Also der Typ, der Move ins Wasser zu fahren, kommt ziemlich abrupt und dann schlägt dessen, also der Erpresser,
bewusstlos, genau.
Stoß mit, genau.
Aber unter Wasser legt er ihm ja wirklich nochmal den Sicherheitsgurt um den Hals.
Ja, ja.
Okay. Also und dann drückt er sich halt den Kindels runter und schwimmt dann weg. Und dann macht das Auto letztendlich doch bumm. Und der Typ ist halt tot. Man war halt in der Explosion drinne und Karl schwimmt halt da oben bewusstlos rum und wird halt von Rettungstauchern dann rausgeholt.
Er kommt, ja, also, ja, stimmt doch, ja, ja, genau so ist es. Ja, vor allem, am besten ist einfach, denn da kommen die Polizisten an der Kante an, wo sie reingesprungen sind, wo sind die Taucher, komm, wo sind die Taucher, anstatt einfach selber reinzuspringen und da den Typen zu retten. Was, da stehen die da am Rand und gucken, also manchmal
denke ich, wie lange muss der da drin gewesen sein, bis die Taucher kommen, weil der ist ja eigentlich, genau. Der ist ja ausgebrochen, da random durch die Stadt gefahren und dann mitten in den Fluss rein.
Und vor allem, als ob da so immer parat Leute in Taucheranzügen stehen
Berlin,
und wissen,
wir haben unsere Taucherstaffel, hier sind immer 500 Leute mindestens an jeder Ecke.
Ja, also ist auch wieder so ein Move, wo man sich denkt, der hätte doch einfach irgend so einen random Polizist oder ein paar Polizisten oder sie von mir aus auch die Kommissarin reinspringen können, den retten und fertig ist der Lack. So, was, da holen die noch Taucher ran?
Ich glaube, der schwimmt da, glaube ich, auch schon oben an der Oberfläche irgendwie. Irgendwie war da was, oder?
Okay.
Also man kann ihn,
glaube ich, schon sehen. Ja, er schwimmt dann an der Oberfläche, aber also, dass sie dann da nochmal nach den Ruf.
Egal. Das
war auf jeden Fall, sie reanimiert, also Herzmassage halt, und dann prustet er Wasser aus und kommt wieder zum Bewusstsein. Dann kommt seine Tochter, die ja da noch in der Nähe war, und umarmt ihn dann natürlich halt.
Dann gibt es, glaube ich, einen Hardcut und man sieht, wie er quasi aus dem Gefängnis rauskommt.
Genau, ja. Also er kommt aus dem Gefängnis raus und empfängt dann seine Kinder. Da ist auch seine Frau. Ja, die umarmen ihn halt. Ich denke mal, die Ehe ist hin, aber er hat halt noch seine Kinder.
Warum haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt?
Ja gut, er hat halt dutzende Regeln gebrochen.
Allein ja, aber ihm wurde ja die Waffe an die Stirn gehalten. Also er hat das ja nicht freiwillig gemacht.
Ich weiß, aber also ist halt auch so ein Ding, was quasi dann auch nicht aufgeklärt wird in dem Film. Ne?
Obwohl, er war halt auch nicht lange im Gefängnis. Also die Kinder sind ja im Grunde keinen Tag gealtert.
Irgendwie ein Jahr später oder so?
Nicht viel mehr. Nee. Aber wie gesagt, es wundert mich halt, dass sie ihn wirklich halt, also auch wenn auch nur Untersuchungshaft oder so, dass sie ihn festgenommen haben, weil man hat ihm ja quasi von Anfang an irgendwie die metaphorische Pistole auf die Brust gesetzt.
Ja. Ja, wie gesagt, ist auch nochmal so ein Ding, wo man sich fragen kann, okay, wo ist da jetzt die Begründung, aber der Film war bis dahin auch schon ziemlich, also wobei so lang war er jetzt auch nicht, ich glaube, Stunde 40?
Ich glaube, also anderthalb Stunden, Stunde 40 auf jeden Fall.
Ja.
Hat sich nicht allzu lang angefühlt.
Fandst du? Ich fand ihn irgendwie hat es sich, für mich hat es sich etwas länger angefühlt. Aber jetzt können wir endlich die Kritik üben, auf die du schon so lange gewartet hast.
Vorher möchte ich noch einen kleinen Einwurf machen. Denn jetzt sind wir an dem perfekten Zeitpunkt dafür, den Song von mir für diese Woche.
Oh, okay. Mhm.
Ich hätte nämlich dann ganz gerne für unsere Playlist Kapitulation von Großstadtgeflüster. Das ist der Credit-Song von Steig nicht aus.
Ah, okay, deshalb.
Genau. Der läuft dann quasi da
während
den Credits. Der war ganz schöner Banger. Der slappt richtig, der Track.
Ich hatte den gar nicht mehr so im Kopf. Ja, das wird ja dann immer ausgeblendet im Fernsehen.
Ja. Übrigens nochmal, das Stichwort ist kein Fernsehfilm. Der lief im Kino.
Ja, das stimmt. Aber die Credits werden ja beim Fernsehen immer abgekürzt.
Ja, die werden da einfach rausgeschnitten. Weggelassen. Ja.
Gut, also du hast viel Kritik am deutschen Kino und was man an diesem Film auch wieder wunderbar beobachten konnte.
Es gibt ein paar wunderbare deutsche Filme und Regisseure. Großer Haken, wir haben uns eine ganze Menge Kinokultur nach dem Zweiten Weltkrieg kaputt gemacht. Wirklich ganz hart, aber das ist eine größere Schere. Aber es gibt wunderbare, gute Filme. Who Am I mochte ich super, super gerne. Victoria. Auch ein deutscher Film, den ich einfach Primo ist. Auch sowas
wie. Victoria ist doch aber dieser Film mit, also der Königin von England, oder? Hab ich das falsch in Erinnerung?
Nee, da geht's um ein Mädchen aus Madrid, die vier Berliner kennenlernt und die dann halt die Nacht durchmachen. Guter Film. Auch alles in einem Shot gedreht.
Ah, okay, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Habe ich noch nicht gesehen, sorry.
Ein deutscher Film oder halt sowas wie, Toni Erdmann Obwohl, den fand ich nicht so gut. Also hier, es gibt auch tolles deutsches Kino, aber Steig nicht aus, finde ich, gehört nicht dazu. Ich finde, der fällt in so viele Fernseh-, Film-, Tatort-, Fettnäpfchen rein, dass ich das einfach wie das totale Schema F deutscher Film anfühlt.
Das geht. Hast du, also ich hatte schon das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine übliche Fernsehproduktion. Da stand schon auch jemand wie Babelsberg dahinter. Das habe ich schon auch gemerkt. Aber ich glaube, ich verstehe deine Aspekte in der Hinsicht, dass ich auch immer wieder das Gefühl hatte, in dem Moment rutscht der Film in so eine Schiene, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt Fernsehen und nicht mehr Kino. Mhm.
Es gibt halt so drei Sachen, an denen mache ich das fest.
Okay, hau raus.
Das erste ist, es ist halt alles total graue Matsche. Also die Farbe wurde halt runtergedreht. Es sieht halt alles hat halt diesen Graustich.
Aber es findet doch am Tag in Berlin statt, oder nicht?
Ja, aber
also es scheint doch auch zwischenzeitlich die Sonne, oder?
Ja, ja, das stimmt schon, aber generell der ganze Film auch ist halt, du kannst ja wenn du etwas filmst, dann ist es ja, wenn du es dann halt siehst auf der Leinwand oder im Fernsehen, dann ist es ja nicht genau die Farbe. Es kann ja sehr viel bunter sein oder halt auch sehr viel, wenn man die Farbe rausnimmt, dann wird es halt so grau, kälter, genau. Mm. Das hatte ich bei dem. Das siehst du auch in jedem Tatort. Das ist alles eine graue Matsche. Da ist nicht einmal grünes Gras dabei.
Ja, ja. Und immer Winter.
Und, genau, Winter.
Meistens.
Der zweite Punkt ist, die Kameraführung ist irgendwie inkonsistent. Wir haben dann halt Szenen, die sind halt, ja, okay, die haben sehr viele schnelle Cuts, man weiß nicht genau, was da los ist, vielleicht halt auch, um halt die Puppen zu kaschieren, oder hast du nicht gesehen. Dann haben wir diese One-Shots, diese ganz langen Kamerasequenzen, die halt, ne, ohne Schnitte sind. Und dann haben wir immer so ganz komische Sequenzen. Es gibt ja da die Sequenz, wo dann Karl und der Geiselnehmer im Auto sitzen und er würgt ihn dann. Und dann gibt es auf einmal diesen hellen Ton und die Kamera verwischt so komisch. Das war irgendwie so ganz, ganz komische Kameraführung.
Wie Karl wirkt? Ach ja, das sieht
ja, so komisch aus. Er packt aus, ihn dann, ne? Und dann, als ob man, als da sieht man halt seinen Kopf dann dreimal so verschwommen.
Okay.
Das sieht er, das war
das halt, hab ich gar nicht
das mehr war so ja. ein komischer Moment. Ich habe gefragt, okay, was, wie, hä? Das, so ein Element wurde im ganzen Film von den Kameraeinstellungen noch nicht einmal aufgegriffen. Das fühlt sich jetzt total random an, einfach. Und der dritte Punkt, den ich komisch finde, ist die Musik.
Ah, okay.
Die Musik
ist. Teilweise ist es ja richtig leise manchmal.
Ja, das auch. Aber die Musik ist halt wirklich total stumpf. Also die hauen hier wirklich musikalisch mit dem Lattensound an den Kopf. Jetzt ist Action, jetzt ist Drama, jetzt ist einmal die obligatorische Weinen und Schreien gleichzeitig Szene. Also das war wirklich richtig, richtig uneleganter Musikeinsatz.
Für mich gibt's auch einige Punkte. Im Gegensatz zu dir, und da habe ich ja schon angesprochen, hat mich das emotional zumindest das, was ich jetzt von Wotan Wilke-Möhring gesehen habe, schon auch mitgenommen an manchen Stellen. Nicht immer, aber an den meisten. Ich denke, das ist schon schwer, sowas aufrechtzuerhalten, auch über eine längere Zeit, auch wenn es jetzt wirklich in real stattgefunden hätte. Das ist schon alles nicht einfach. Der Typ, wenn es so stattgefunden hätte, braucht auf jeden Fall einen Psychiater, wie auch der Rest der Familie. Aber das haben wir dahingestellt. Und dann hat man ein Element, das eigentlich ausschlaggebend ist, aber ziemlich hinten runterfällt. Und das ist der Grund für diese ganze Sache. Der Grund für diese komplette Geschichte. Mhm. Und das ist nämlich der, dass es geht eigentlich übt dieser Film Kritik an der Baubranche und an der Wohnungsnot in Berlin, aber auch generell im gesamten Land. Das ist eigentlich das, wo man irgendwie versucht hat, das noch mit reinzuziehen und das als Grund zu nutzen. Und es gab vor diesem, also bevor dieser Film im Fernsehen lief, also der lief ja schon im Kino irgendwann viel früher, aber es lief vor ein paar Wochen, bevor halt die Fernsehausstrahlung war, gab es gleichzeitig auch einen Film, der über investigative Journalistinnen gespielt hat. Da gab es auch schon ein paar Teile von. Da ging es aber um andere Dinge. Und da ging es auch um diese Baugeschichten in Berlin. Also ich weiß nicht, was aktuell in Berlin los ist. Ich bin da nicht auf dem Laufenden, was diese ganzen Baugeschichten angeht. Aber scheinbar ist das ja ein Megathema. Nur die Sache ist, fängt man sowas... Ja,
nicht nur oder, Bauunternehmen, auch dieses ganze Mietertum und so.
Genau,
das ist ja momentan... Wohnungsnot, das ist ja ein Thema in letzter Zeit.
Seit Jahren schon. Ist auf jeden Fall ein politisches Thema, wo wir, wo man quasi nochmal einen eigenen Podcast draus machen könnte oder zumindest eine Folge, brauchen wir auch gar nicht großartig anzuschneiden, aber die Sache ist halt, wenn das so ein Thema ist, dann, also habe ich auch das Gefühl, wird das völlig verklärt. Also, dass quasi alle Baufirmen irgendwie nur korrupt sind und alle Mieter werden da rausgedrängt, koste es, was es wolle. Und selbst der gute, der am Anfang des Films
vermeintlich gute
Karl, wird dann auch noch ins schlechte Licht gerückt, der ja eigentlich nur seine Kinder da retten will.
Nee, er gibt ja wirklich zu, er wusste, dass das Inkasso-Unternehmen, was er da anheuert, dass das
harte Typen sind.
Zitat, harte Hunde sind. Ja. Und dass die da halt richtig Terror machen, um da die Frau aus ihrer Wohnung rauszubekommen. Also er war sich dessen wohl bewusst.
Genau, aber also das ist irgendwie so eine Sache, die ich weiß auch nicht, das fällt irgendwie alles so, also klar,
unter den Tisch.
Ist irgendwie, ja genau, das ist irgendwie, es will was, also der Film versucht irgendwie was anzuschneiden, aber eigentlich trifft es das nicht so wirklich. Und ich glaube, also ich habe halt, also für mich ist halt der Eindruck durch diese beiden Filme, den anderen hast du nicht gesehen, ich habe leider auch nicht den Titel parat, aber der Eindruck entstanden, okay, im Grunde läuft da alles korrupt in der Bauwirtschaft. So, aber
naja, das ist...
Es ist ja de facto nicht immer so, dass irgendwie überall da nur krumme Geschäfte laufen, so, ne? Also,
das stimmt, ja.
Ne? Aber ich weiß nicht, also das war irgendwie so ein bisschen schwierig eingefangen irgendwie. Genau.
Ja, aber es gibt schon Beispiele dafür, wie das falsch läuft, auch hier in Deutschland. Und ich habe mal einen Artikel gelesen im ich glaube, das war im Spiegel. Da geht es quasi um, das ist jetzt sehr salopp zusammengefasst, aber quasi um Lohnsklaverei in England.
Ach so.
Die holen sich da Arbeiter ran aus Rumänien, glaube ich, größtenteils. Und die lassen sie dann halt da halt am Bau arbeiten. Aber die bezahlen ihnen halt auch ein bisschen was, aber halt nicht genug. Und die stellen ihnen halt Unterkunft und Verpflegung und Medizin und so alles in Rechnung. Und die bauen so halt Schulden an, die sie dann halt vertraglich, weil sie kennen sich halt, können entweder Englisch nicht oder so, und sind halt auch im Legalen, sind vielleicht Schwarzarbeiter oder so, die können sich dann dagegen nicht wehren und kommen dann da quasi wirklich in Lohnsklaverei, in die Lohnsklaverei.
Ja, also es gibt, also in diesem Film...
Also es läuft schon einiges schief im Punkto.
Bau. Ja, also Bau. Genau sowas, solche Verhältnisse wurden auch in diesem investigativen Journalismusfilm angesprochen, wo quasi auch die Journalistinnen dann darauf stoßen, dass quasi da ja Billigarbeiter herangeschafft worden sind, die dann da arbeiten sollten. Und auch nicht legal das Ganze lief ab. Aber das war mir alles irgendwie zu platt und zu oberflächlich in diesem schnellen Film.
Steig nicht aus.
In dem anderen Film war es okay. Aber weiß ich nicht. Das hat mir irgendwie nicht so. Ja, ist irgendwie eine schwierige Sache.
Ich hatte auch das Gefühl, der Film war sich nicht immer ganz sicher, was will er jetzt sein? Will er ein Actionfilm sein? Will er realistischer sein?
Genau.
Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Es gibt ja auf dem Alexanderplatz, wo er da wegfährt, eine Szene, wo auf einmal ein Helikopter irgendwie bis auf 2 Meter über dem Boden ihm einfach den Weg versperrt.
Ja, stimmt. Steigen sie aus dem Fahrzeug aus.
Das passiert doch nicht. Das ist doch Bullshit gerade. Das ist doch, jetzt wollt ihr ein Actionfilm sein.
Ja, aber also da fand ich so, das war ja Das war, als er da ankam quasi, also als sie ihn gefangen genommen haben auf dem Alexanderplatz quasi, ne? Also wo sie sein Auto eingekesselt haben.
Das weiß ich nicht.
Das war so.
Moment, da fährt er und auf einmal ist halt wirklich ein Helikopter irgendwie Meter, zwei Meter über dem Boden und lässt ihn halt nicht durch.
Ja, also da stellen sich erst rechts und links die Autos auf, dann quetscht er sich da durch und fährt weiter und dann kommt halt dieser Helikopter und hält ihn dann halt auf. Und dann fahren die Autos so um ihn drumherum, dass er nicht mehr weg kann. Obwohl, wenn man bestimmte Kameraeinstellungen gesehen hat, hätte man...
Da hätte er ruhig zurücksetzen können und wäre noch rausgekommen. Da hätte er
rausgehört. Aber ich fand, und das habe ich ja schon vorhin angesprochen, dieser zweite Akt auf diesem Alexanderplatz, der war so deutsch. Da dachte ich dann schon wieder so, jetzt muss erstmal Ruhe in den Film kommen. Jetzt kommt so dieser zweite Part. Genau wie du gerade gesagt hast, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo wollen sie eigentlich jetzt hin mit diesem Vater, der mit seinen Kindern im Auto sitzt und eine Bombe unterm Sitz hat. Wo wollen sie damit hin? Und dann machen sie plötzlich so einen Move, wo sie dann plötzlich so deutsche Ermittler auf den Plan rufen. Der muss irgendwie alles so beruhigt werden, habe ich so das Gefühl. So die deutsche Ruhe muss erstmal einkehren. Und dann dachte ich so, das bremst dann so richtig aus, finde ich. Gerade war so Action und dann Pause.
Ich muss sagen, ich fand den zweiten Teil war der beste Teil des Filmes.
Was fandest du?
Ja, wie gesagt, vorher war das halt irgendwie, schlecht kopiert Speed. Mhm. Und der zweite Teil war dann schon, der war halt langsamer, ja, das stimmt, aber ab dem Zeitpunkt, wo Hannah Herzsprung quasi als
halt hast du einen Crush
auf dem Nein, also sie ist eine gute Schauspielerin, aber nichts gegen Emily Blunt.
Nein.
Aber quasi da kriegt dieser Film halt wirklich Spannung rein. Da kriegt er wirklich Suspense rein.
Ja, aber es nervt mich so tierisch ab, dieses typische Klischee, wer ist jetzt hier der Boss? Dann hat die Polizei mal wieder überhaupt keinen Plan von nichts, geht von
aber
vollkommen
halt,
anderen
ich hatte halt das Tatsachen Gefühl, dass
aus. Und, nee, das ist das, was ich, wo ich fand, da beginnt der Tatort, so, weißt du?
Ja, so ist es auch, aber ich hatte halt das Gefühl von diesen drei Teilen, also eigentlich zwei und ein halber, fand ich halt, dieser zweite Teil war der, wo die Leute wirklich so ein bisschen eine Ahnung hatten, okay, was wollen wir jetzt mit dieser Sequenz, mit dem, was wir hier machen, quasi erreichen? Wie bauen wir da Spannung auf? Wie machen wir das interessant?
Ich glaube,
da hatten wir auch, da haben sich die Charaktere, glaube ich, auch am besten entwickelt.
Ich glaube, es gab, also die Sache ist die, im Vorhinein fährt er halt die ganze Zeit durch die Gegend und versucht diese, das, was der Erpresser will, zu erfüllen. Und als sie dann da ankommen, beginnt endlich mal die Frage zu beantworten, warum macht
er
eigentlich? Genau, warum macht er das eigentlich genau alles? Warum will der den so erpressen? Was sind seine Gründe? So, und da hätte man vielleicht das anders regeln können und quasi nicht über diese Ermittler, sondern vielleicht eher über Cuts in die Vergangenheit, wo man dann diese Sachen sieht und Karl in eine ganz andere Situation sieht. Vielleicht gar nicht mehr diese Action-Sachen. Und erst später im Nachhinein erfährt man dann endlich quasi, wieso das gerade passiert. Das hätte vielleicht dem Film besser geholfen. Dann hätte der Erpresser hätte Andeutungen gemacht. Und dann hätte man quasi in Erinnerung von Karl quasi die Lücken hätten sich dann nach und nach geschlossen. Und irgendwann hätte man quasi das Gesamtbild auch verstanden. Aber was hat man stattdessen gemacht? Man hat wieder die deutschen Ermittler rangeholt, die deutsche Polizei, die irgendwie von gar nichts einen Plan hat. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, ja. Gut, dann hat man halt diese eine Ermittlerin, die hat den Durchblick, gebe ich zu, die hat das auch gut umgesetzt, auch schauspielerisch. Aber das war, weiß ich auch nicht.
Ich muss sagen, ich hatte auch mit dem Erpresser, hatte ich ehrlich gesagt Probleme.
Also,
Ich fand den einfach nicht beeindruckend genug.
Ja, das fand ich auch.
Also der hatte halt diese Infos halt und man hat halt irgendwie gedacht, okay, der hat ja irgendwie eine Drohne oder so, die den verfolgt. Aber der war mir einfach auch nicht bedrohlich genug. Also er war schon bedrohlich, er war schon auch ziemliches Arschloch. Also,
er war halt ein Autonomalverbraucher.
Ja, so ich hatte irgendwie, da hat mir irgendwie so ein bisschen der Impact gefehlt.
Ja.
Vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, ich weiß es nicht.
Ja, da hat man, da ist, glaube ich, dieser Realismusfaktor wieder drin. Das ist jetzt nicht so der Brecher,
da sind sie sondern von dem Action-Film weg.
Genau. Ja. Das ist jetzt nur so ein 0815-Typ. So ein Normali. Ich weiß auch nicht. Also, ja, das ist so ein Ding für sich irgendwie.
Ja. Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich.
Okay.
Wenn du diesen Film 2018 im Kino gesehen hättest, du hättest dich, keine Ahnung, mit ein paar Freunden getroffen, ihr hättet für, keine Ahnung, 8, 9 Euro Kinokarten gekauft und dann vielleicht nochmal für 20 Euro Popcorn und ihr hättet dann diesen Film gesehen. Wärst du damit zufrieden gewesen, was dir da im Kino präsentiert wurde?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich sage, aber das liegt, glaube ich, daran, weil ich schon geschädigt bin, weil ich immer nur das alltägliche Fernsehprogramm zu dem Zeitpunkt gucken musste und ich den Film wirklich nicht im Kino gesehen habe. Da war das wirklich mal was anderes. Und von daher fand ich den Film gut. Oder zumindest war ich damit zufrieden, dass mir endlich mal auch was anderes präsentiert wurde im deutschen Fernsehprogramm auf ZDF oder ARD. Halleluja. Ob ich im Kino damit zufrieden rausgegangen wäre, ich weiß nicht. Da sind einfach auch so viele Lücken, die wir ja auch während des, als wir den Film erklärt haben, gehabt. Da waren so viele Lücken drin, die im Nachhinein nicht so wirklich aufgegangen sind. Ist die Frage, ist es nötig, dass man in dem Moment, dass diese Lücken auch alle erklärt werden, oder geht es in dem Moment einfach nur um Action und Popcorn und ist man einfach überfahren von der Situation und reicht einem das in dem Moment? Und da würde ich sagen, ja, es hätte mir gereicht. Aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, yo, lass ein zweites Mal in den Film reingehen. Also auf jeden Fall nicht. So. Aber du nicht. Oder wie sieht das bei dir aus?
Also hätte ich den im Kino gesehen, ich wäre ehrlich gesagt ziemlich angepisst gewesen. Als Fernsehfilm funktioniert er, glaube ich, ganz okay. Ist aber auch nichts Besonderes, habe ich das Gefühl. Also ich habe auch Wotan Wilke-Möhring schon in anderen Filmen und auch in Fernsehen schon auch als besserer Schauspieler gesehen. Ich fand, das war nicht seine Glanzleistung. Das war
eine solide Nummer.
Das war solide, ja, war jetzt nicht überragend. Hier und da hat es ein bisschen gebröckelt. Aber ich hätte gedacht, als Kinofilm hätte ich den, fände ich nicht so gut. Da ist sowas wie Who Am I umlenkt besser.
Ist, glaube ich, auch kostenlos auf YouTube verfügbar, im Übrigen.
Wer, Who Am I, oder?
Ja, Who Am I. Aber den Film Steigt nicht aus findet ihr auch in der Mediathek von ARD und
ZDF. Genau, ZDF-Mediathek. Man kann ihn sich angucken.
Ja.
Also
ich sag mal, in Zeiten von Corona, da kann man sich auch sowas mal geben.
Entweder das oder Promis unter Palmen.
Oh, bitte nicht. Nein, aber ich fand, wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, also ich fand auch die Tochter als Nebendarstellerin sehr stark.
Ja, oh ja, auch gut, vor allem, das ist ja, die ist ja noch relativ jung. Wie alt ist die? Keine 16, Ahnung. 17?
So, ja, jetzt ja, vielleicht. Aber damals war sie vielleicht so 14?
Ja, also
verhältnismäßig 14. jung, glaube ich,
ja. Ja, also auf jeden Fall so in dem Rahmen. Also ja. Da war die, also ihre schauspielerische Leistung, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, fand ich richtig gut.
Ja, gut, der Junge.
Die hatte ich was drauf. Ich habe sie aber leider nicht mehr, ich habe sie jetzt aber nicht so groß im Kopf, auch wenn man sich deutsche TV-Sachen und so anguckt.
Nee,
macht sie da, hat sie da viel gemacht?
Auch nicht.
Ich habe jetzt auch ihren Namen nicht im Kopf.
Aber ich meine, da kann ja noch einiges kommen. Sie ist ja jung im Business, wenn man so will. Ja, Steig nicht aus. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt? Oder ist dir noch was aufgefallen, was wir noch berücksichtigen sollten?
Nö, ich glaube, wir haben soweit erstmal alles drüber. Kinderschauspieler. Ja. Ja, vielleicht eine Sache noch.
Ja.
Flo. wenn du so ein Verbrechen durchziehen möchtest? So jemanden erpressen und so. Wie würdest du das durchziehen? So wie in dem Film oder anders?
Also ich glaube, wenn ich da aus der Sache selber heil rauskommen will, dann darf ich niemals vor Ort sein. Never ever. Selbst wenn die Kacke schief läuft. Ich muss irgendwo im Ausland sein, wo kein Auslieferungsabkommen gibt oder so. Schweiz oder weiß ich nicht, was für ein Land. Aber der hatte ja irgendwie, der hatte ja auch moralische Motivation.
Gründe.
Genau.
Naja.
Ob ich das so machen würde, ich weiß nicht. Also es ist schon ziemlich hart, einen Vater mit seiner Familie zu erpressen. Also ich meine, ich sage immer, gut, der Mann, über seine Situation kann man sich streiten. Der war schon, der Karl war auch irgendwie ein Arsch oder hat da nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Aber Kinder, die eigentlich nichts dafür kommen können, irgendwie in Gefahr zu bringen, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte das nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wie man sowas, also allein wie viel der wusste. Der wusste ja exakt erstmal die Summe der Firma. Gut, das kann man, auch das kann man nicht so einfach rausfinden. Es geht verhältnismäßig.
Bücher sind da schon ziemlich zu.
Ja, aber über Privatkonten, das ist eigentlich quasi unmöglich. Also wenn man kein guter Hacker ist, ist das eigentlich, dürfte das nicht sein. Also ist mir nicht klar,
und wenn er ein großer Hacker, wenn er irgendwie ein guter Hacker gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich auch anders regeln können.
Und der, ja genau, der hätte sich die Summe auch so überweisen können oder so.
Also wie gesagt, da ist eine ganze Menge komisch konstruiert.
Genau, und der wusste auch so viel über die Familie. Der wusste ja, dass die Frau eine Affäre hatte, dass die Tochter darüber Bescheid wusste, dass die Mutter eine Affäre hatte. Auch das wusste der Erpresser. Und also irgendwie, da muss man ja eine Familie schon ganz lange beschatten, damit man all diese Dinge weiß. Oder zumindest alle möglichen
Nachrichten. Also habe ich mich auch gewundert, wie lange der das denn schon plant. Ob das irgendwie mal gesagt wurde im Film und ich das einfach überhört habe. Wie lange jetzt da dieser Suizid seiner Frau, Verlobten, was auch immer, her ist und wie lange der das jetzt schon quasi geplant haben könnte.
Ey, sag mal, weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Ist das nicht am Schluss sogar noch so, dass die da noch irgendwie eine Frau oder eine Schwester von ihm, also von dem Erpresser ranholen, ganz am Ende?
Oh ja, genau, ja.
Irgendwie die versucht dann Schwester, auch noch auf ihn einzureden und ihn davon zu überzeugen, lass das, dein Sohn braucht dich, nach dem Motto. Aber das geht dann auch nicht
mehr auf. Das habe ich total vergessen. Das ist auch im Grunde, das war irgendwie nochmal 30 Sekunden am Ende des Films, einfach aus dem linken Feld. Ja, stimmt, da war was.
Die haben sie richtig schnell irgendwie rangekriegt, aber irgendwie.
Aber die Taucher
nicht. Ja, genau, die Taucher nicht. Und, okay, gut. Wie gesagt, der Film hat seine Schwächen und ein paar Stärken, aber gut. Wie würdest du das denn durchziehen, um die Frage zurückzuwerfen?
Also, wenn man mir auch so viel kreativen Freiraum in der Umsetzung geben würde, hätte ich wahrscheinlich höher angefangen. Ich hätte mich wahrscheinlich wirklich eher auf das Bauunternehmen konzentriert und nicht irgendwie auf einen einzelnen Mitarbeiter. Also ich hätte das wahrscheinlich, wenn ich so einen Film schreiben müsste, ich hätte es wahrscheinlich mehr in so einem stylischen Oceans-Ding durchgezogen.
Ja, dann kommt immer die Oceans-Musik, ne? Wo der ganze Plan umgesetzt wird oder offengelegt wird. Ja, ich meine, es ist eine schwierige Kiste. Also, wie man sowas macht, der Film wusste nicht so ganz, wo er irgendwie hin wollte oder was er sein wollte. Will er jetzt Speed sein? Will er jetzt Blockbuster-Kino sein? Will er dann doch irgendwie wieder deutsches Fernsehen sein, um irgendwie ein bestimmtes Publikum wieder einzufangen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dieses Publikum, was du vorhin angesprochen hast, ich glaube, der Film hat die schon abgeholt.
Ach so, okay. Ja.
Definitiv. Mhm. Also es gibt da, glaube ich, schon eine Zielgruppe, die das anspricht.
Mhm. Ja. Na gut, aber jetzt sollten wir zum Ende kommen. Ich habe noch einen Song. Du hast ja deinen bereits genannt.
Genau, aber ich kann ihn auch hier noch einmal nennen.
Ja, mach es.
Vielleicht der vorweg.
Vollständigkeit halber.
Genau, der Vollständigkeit halber.
Vorweg, die Songs, die wir gleich nennen, sind für die Playlist, die ihr auf Spotify findet. Bisschen anders Playlist. Da sind alle Songs von uns drin, die von jeder Folge jeweils einer kommt dann dazu. Sind schon eine ganze Menge.
Ja, wir sind jetzt bei. Oh, ich habe die letzten noch nicht zugefügt. Muss ich noch machen.
Die von Dune.
Die von der letzten Dune-Folge, genau.
Da habe ich nicht dran gedacht. So ein Scheiß. Egal.
Auf jeden Fall, von mir Kapitulation von Großstadtgeflüster kam im Film Steig nicht aus vor.
Okay. Von mir ist es ein Rockefeller Skank bei Fatboy Slim.
Fatboy Slim.
Slim.
Slim. Dann haben wir noch einen Song in der Playlist von
dem. Ja, das stimmt. Ist mir auch heute erst aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, aber der macht ganz gute Musik, wobei das jetzt auch schon länger her ist, dass dieser Song rausgekommen ist. Wer ihn hört, wird ihn sofort erkennen und wissen, um was es sich dabei handelt. Egal.
Abgefahrenes Musikvideo.
Ja, das ist leider nicht auf Spotify verfügbar, glaube ich. Es sei denn, ihr Premium, dann vielleicht, keine Ahnung. Egal.
Nee, auch nicht.
Wir haben noch Housekeeping zu erledigen. Nico, magst du beginnen?
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns vielleicht ein bisschen Feedback zukommen lassen wollt, wie auch immer, oder falls ihr vielleicht mal einen Vorschlag habt, über welchen Film man denn im Podcast zum Beispiel sprechen könnte, könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail-Adresse unter bisschenanders@gmail.com. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und uns da erreichen oder über Instagram. Das wäre dann ein bisschen anders der Podcast. Da bekommt ihr dann auch immer die Meldung, wenn die neue Folge online kommt, werdet ihr einmal dran erinnert. Und ihr könnt da up to date bleiben, wenn ihr uns da folgen wollt. Wir würden uns freuen.
Genau. Wie gesagt, dasselbe gilt auch für die Facebook-Page, bisschen anders Podcast. Auch da veröffentlichen wir Postings und da seid ihr auch auf dem Laufenden, je nachdem, welchen Kanal oder was ihr auch immer nutzt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind raus.
Wir sind raus.